Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk, die lebt heute in Wien, aber sie war gerade wieder länger in der Ukraine. Wie sie die Menschen dort erlebt hat angesichts der Bedrohung des Landes und wie sie das als Schriftstellerin beschäftigt, darüber spreche ich hier gleich mit Tanja Maljatschuk. Sie haben es wahrscheinlich gerade in unseren oder anderen Nachrichten gehört. Die USA haben die Familienangehörigen ihrer Botschaftsmitarbeiter in der Ukraine aufgefordert, das Land zu verlassen. Laut BBC hat auch Großbritannien begonnen, Botschaftspersonal aus der Ukraine abzuziehen. Die Bedrohung dieses Landes durch den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze ist ein beherrschendes Thema in der Politik in diesen Tagen, aber natürlich noch viel mehr für die Menschen in der Ukraine. Und wie es denen damit geht und wie die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk all das wahrnimmt. Das will ich jetzt mit ihr selbst besprechen. Guten Tag, Frau Maljatschuk.
Guten Tag.
Sie kommen ja aus der Ukraine, leben seit 2011 in Wien, aber fahren regelmäßig auch in die Ukraine, sind gerade von einem längeren Aufenthalt dort zurückgekehrt. Diese neuesten Entwicklungen, dieser Schritt der USA, ihre Leute zum Teil jetzt aus dem Land herauszuholen, wie wirkt sowas jetzt auf Sie?
Auf mich persönlich wirkt das natürlich, wie soll es wirken? Angst habe ich. Jeden Tag steht man in der Früh auf und denkt, ah ja, Gott sei Dank, eine schlechte Nachricht, eine friedliche Nacht vergangen. Jetzt kann ich wieder an dem Roman weiterarbeiten. Aber wie die Menschen das jetzt in der Ukraine empfinden, glaube ich, es ist so zweideutig, auf einer Seite natürlich ist die Lage sehr angespannt und viele sprechen darüber und packen die Fluchtkoffer, wie viele meiner Freundinnen schon bereits gemacht haben. Auf der anderen Seite läuft das Leben wie weiter, irgendwie komisch, ja, wie gewöhnlich. Mhm. Die Ukraine befindet sich schon seit 2014 unter ständigen Bedrohungen. Ja, der Krieg ist nicht von gestern, oder das Thema Krieg ist nicht von gestern gekommen. Wir leben damit schon seit 2014 und komischerweise gewöhnt sich man daran.
Sie waren, als Sie jetzt zuletzt in der Ukraine waren, waren Sie in der Stadt, aus der Sie ursprünglich kommen, in Ivano-Frankivsk. Das ist in der Nähe von Lemberg im Westen der Ukraine. Fühlen sich denn die Menschen dort jetzt im Vergleich zu denen im Osten der Ukraine noch relativ sicher, oder wie ist das?
Das könnte man so denken, obwohl, wenn man über Luftangriffe denkt, dann ist es natürlich, also niemand in der Ukraine kann sich sicher fühlen in dem Moment. Ja. Aber was komisch ist, es gibt keine Panik. Ich sehe diese Panik im Moment auch nicht. Die Menschen horten auch kein Klopapier oder Buchweizen oder sonst so, etwas. Umgekehrt bewahren Ruhe. Und sprechen sehr oft darüber, dass man Ruhe bewahren soll und einfach sich vorbereiten auf das Schlimmste, mit der Hoffnung, dass die restliche Welt das Land dem Aggressor nicht ausliefert. Aber was ich noch lustig erzählen könnte, dass sie horten kein Klopapier und keine solchen Sachen, aber sie horten Bücher.
Bücher, in
und
der Tat.
Genau, und das gefällt mir so an den Ukrainern immer, dass sie immer mit Lust und also die schlimmen Ereignisse eher mit Humor und mit dem, ja, ich erzähle kurz, warum, um was es geht. Also um die Impfrate zu unterstützen, versprach unser Präsident Zelensky, dass er 1.000 Hryvnia jedem, der geimpft ist, schenkt. Ja? Mhm. Das sind so ungefähr 33 Euro. Aber das Geld kann man nur in gewissen Bereichen ausgeben. Und die Ukrainer rannten in die Buchhandlungen und kauften sie praktisch leer. Also Anfang des Jahres standen viele Buchhandlungen in der Ukraine leer und das ist wirklich etwas, was einmalig ist. Ja, mein Fazit ist, dass wenn man so lange bedroht ist, werden so die Sinne so scharf. Ja? Man ist so hungrig nach dem Wissen, nach Kunst, nach Kultur. Und das ist etwas, was diesen ständigen Bedrohungen stellen kann auf der anderen Seite. Ja.
Ich hätte ja eher gedacht, dass ihre Leute in der Ukraine die ganze Zeit im Internet hängen oder Zeitungen lesen, Fernsehen, Radio verfolgen, um jede neueste Wendung mitzubekommen. Interessant, dass sie eher nach Büchern Ausschau halten. Sind das bestimmte Bücher?
Ja. Bitte, was
sind das bestimmte Bücher oder es wird einfach
Gegenwartsliteratur, Geschichte, jetzt ist im Moment sehr ein wichtiger, also sehr interessant ist, dass viele Ukrainer wieder die Geschichte des 20. Jahrhundert, Zweite Weltkrieg und so weiter, das sind die Themen, die uns immer beschäftigen.
Sie erzählen ja damit auch im Prinzip von einer Art Widerstandskraft in der ukrainischen Bevölkerung und wie stark auch die ukrainische Zivilgesellschaft ist, haben wir ja auch gesehen bei den politischen Auseinandersetzungen in dem Land, bei den Maidan-Protesten zum Beispiel. Es gibt jetzt Berichte, dass die russische Führung eventuell versuchen will, eine pro-russische Regierung in der Ukraine an die Macht zu bringen. Was halten Sie davon? Wäre das überhaupt möglich in Ihrem Land?
Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber ich glaube auch, dass die Regierung Russlands sehr viele verschiedene Projekte hat, die gleichzeitig laufen. Und man weiß nicht, welche genau da verwirklicht wird. Ich glaube, das ist sehr schwer, das Land zu besetzen überhaupt, weil die Unterstützung der prorussischen Stimmen ist in der Ukraine nicht weniger als 10%. Also okay, besetzen kann man vielleicht das Land, aber was macht er mit so einem Riesenland, das verstehe ich auch nicht. Ja? 40 Millionen Menschen sind da, da bekommt man so viele Toten, da bekommt man so viel Blut, so viel Partisanen. Ja? Ich glaube nicht, dass der offene Krieg jetzt wirklich Plan ist, sondern uns zu provozieren, die westliche Welt zu provozieren und mit kleinen Mitteln große Geschenke gewinnen. Wir sollen wirklich die Ruhe bewahren und sprechen und zusammenbleiben. Es geht ja nicht nur um die Ukraine jetzt. Es geht um Europa, es geht um die westliche Welt generell. Ja.
Und Sie haben vorhin schon gesagt, der Westen sollte das Land, die Ukraine, dem Aggressor nicht ausliefern. Was meinen Sie jetzt damit? Was wäre ausliefern?
Naja, ich habe jetzt in den 2 Tagen sehr viel gehört, was in den deutschsprachigen Medien, worüber man spricht hier. Ja, und ich höre so oft und so viel über 55% Gas, Nord Stream 2, 50% Öl, über NATO sprechen alle, wer wen wann etwas versprochen hat. Aber ich höre nicht wirklich etwas über die Ukraine. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jemandem wirklich um die Ukraine hier geht. Ja. 55% Gas wiegen viel mehr als Schicksale von 40 Millionen Menschen. Ja? Und diese solide Politiker und Russenexperten in den Studios, in den gemütlichen Studios, sprechen ernsthaft darüber, dass wenn wir versprechen dem Putin, dass die Ukraine nicht in NATO beitritt, dann vielleicht wird er ruhiger. Wird er nicht ruhiger? Er wird nicht ruhiger, wie jeder Aggressor das nicht machen wird. Das ist ja mal, das ist klar für alle, sogar für mich, obwohl ich keine Politikwissenschaftlerin bin.
Sie, ja. In dieser Lage, was können Sie jetzt als Schriftstellerin, als Schreibende tun? Sie schreiben auch eine Kolumne für die ukrainische Ausgabe der Deutschen Welle. Was versuchen Sie jetzt zu vermitteln in dieser Lage?
Also irgendwie bin ich schon daran gewöhnt, auf der Brücke zu leben. Ja, hier im deutschsprachigen Welt versuche ich, über die Ukraine ein bisschen mehr zu berichten oder irgendwie die Ukraine näher bringen und in der Ukraine umgekehrt. Ich versuche, die Welt in die Ukraine bringen und ein bisschen ein Bild von außen zeigen, wie die Ukraine gesehen wird, zum Beispiel jetzt im Moment. Leider nicht als Subjekte allen diesen Ereignissen, sondern immer noch als Objekt, als ein Stück Kuchen am Schachbrett. Ja? Dass dieses Stück Kuchen muss endlich sprechen selbst, ja, und erzählen, was es wirklich hier geht. Man kann nicht, die weltlichen Mächte können jetzt nicht das Schicksal so leicht, das Schicksal der Ukraine ohne die Ukraine zu entscheiden.
Das sagt die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk. Wenn Sie mehr von ihr lesen möchten, von der Bachmann-Preisträgerin 2018, ihr jüngstes Buch heißt Blauwal der Erinnerung. Frau Maljatschuk, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke fürs Fragen.
Was macht man mitten in der russischen Taiga, wenn dort ein Mann vom Motorschlitten fällt und sich den Arm auskugelt und der nächste Arzt hunderte Kilometer weit weg ist? Um diese Situation geht es unter anderem in dem Buch Expedition Aufbruch ins Ungewisse des Fotografen Klaus Fengler und des Autors Tom Dauer. Und mit den beiden bin ich jetzt verbunden. Seien Sie willkommen, Sie beide. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ja. Was haben Sie denn gemacht mit dem Mann und dem ausgekugelten Arm in dieser Situation?
Das war 2012 in der, ja, im Uralgebirge. Da sind wir mit Motorschlitten zu den Seven Giants wollten wir fahren.
Und, das sind so sieben unglaubliche Steinsäulen, ne?
Das ist auf einer Hochebene, sind das sieben Steinsäulen, circa 30, 40 Meter hoch. Und das war unser Ziel, da hinzukommen. Und das war im November, da waren wir das erste Mal, wollten wir dort hinfahren. Wir hatten mit Temperaturen von minus 43, 45 Grad da zu kämpfen. Und leider ist auch das Material nach und nach kaputt gegangen, beziehungsweise bei den Schlitten. Und da mussten wir dann umdrehen. Also wir hatten das im November, konnten wir das nicht mehr erreichen, das Ziel. Und einer von uns, der Uli Theiner, der ist dann auf dem Weg zurück, ist der hinten vom Motorschlitten runtergefallen und hat sich seine Schulter ausgekugelt.
Ja.
Und das war in dem Fall natürlich nicht lustig. Wir hatten zwar Satellitentelefon dabei, aber unser russischer Guide, der hatte gesagt, naja, hier ist so keine Hilfe, können wir mit keiner Hilfe rechnen, weil wenn, dann fliegen nur Militärhubschrauber und sonst ist da nichts zu machen. Da haben wir dann kurzerhand, in der Schweiz einen Freund angerufen, einen Arzt, der Thilo Marschke, und der hat uns dann erklärt, wie wir die Schulter wieder einrenken können.
Das möchte ich mir jetzt nicht genauer vorstellen, wie das war für den Mann, dem Sie da die auf fernärztliche Anweisung per Telefon die Schulter wieder eingerenkt haben. In dem kleinen Text, es ist ein ganz kurzer Text, den Sie da zu Bildern von den Schlitten, den man da lesen kann. Danach steht in dem Text, haben Sie geheult. Ich weiß nicht, ob Sie das geschrieben haben,
ja,
Herr Dauer. Haben Sie da geheult danach und warum?
Nein, das war der Herr Fengler selbst, der da geheult hat.
Ah, und warum haben Sie geheult?
Vor Erleichterung. Das war solche Anspannung, weil wir wussten nicht, ob das hinhaut. Und der Uli Theiner, wir hatten zwar Schmerzmedikamente da und haben denen natürlich da einiges gegeben, aber wir haben es dann letztendlich zu viert haben wir das dann geschafft und die Schulter konnten wir dann wieder einrenken. Mhm. Und sonst hatten also gut noch 120 Kilometer Rückweg bis zur nächsten Siedlung gehabt. Das hätte er nie geschafft, weil sich halt auch die Muskulatur sich dann so verhärtet, dass wäre unmöglich gewesen.
Das Ganze gehört jetzt zu einem Kapitel in Ihrem Buch, das Scheitern heißt. Und das ist ja interessant, das ganze Buch Expedition, Aufbruch ins Ungewisse. Man könnte jetzt auch lauter tolle Geschichten, welche Berge bezwungen wurden, was für Leistungen vollbracht wurden, könnte man erwarten. Aber es gibt eben auch dieses Kapitel Scheitern. Herr Dauer, warum haben Sie ein Kapitel Scheitern für dieses Buch geschrieben? Und was wollten Sie damit transportieren?
Nun, das Konzept des Buches besteht ja darin, dass wir sozusagen versucht haben, über die Bildebene hinaus mit den Texten noch eine zweite Ebene zu schaffen. Also wir hätten natürlich sozusagen viele Abenteuer nacherzählen können. Das wurde aber schon sehr oft gemacht. Und der Klaus und ich hatten dann die Idee eben, ja, wie können wir seinen tollen, einzigartigen Bildern noch Mehrwert hinzufügen? Und was gibt es vielleicht grundsätzlich über Expeditionen zu sagen? Und so sind eben diese 10 verschiedenen Kapitel entstanden, die von Vorbereitung, Aufbruch über Scheitern und Erfolg bis zur Rückkehr gehen. Und speziell mit dem Kapitel Scheitern wollten wir halt erzählen, ja, dass das eben ein unabdingbarer Teil dieses ganzen Geschäfts ist, dass das dazugehört, dass man immer damit rechnen muss. Und ja, was kann man vielleicht auch, trotzdem man irgendwo scheitert an einem Berg, vielleicht dann fürs richtige Leben mitnehmen.
Aha. Und ist man jetzt nur gescheitert, wenn man nicht ankommt am Ziel, wie bei dieser Sibirien-Expedition, oder wenn man den Berggipfel nicht erreicht, oder gibt es auch andere Formen des Scheiterns?
Naja, sagen wir mal, das größtmögliche Scheitern und das Schlimmste natürlich auch ist, nicht zurückzukehren. Es gibt dieses geflügelte Wort unter Expeditionsbergsteigern: Eine Expedition ist nur dann erfolgreich, wenn man überhaupt zurückkommt und zweitens als Freunde zurückkommt. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Es gibt ja da auch viel Möglichkeiten oder Anlässe, sich vielleicht in die Haare zu bekommen, wenn man so lang zusammen unterwegs ist.
Genau. Und unter so extremen Bedingungen. Ne?
Genau, man ist ja da schon sehr auf sich selbst zurückgeworfen, immer auch angewiesen auch auf die Fähigkeiten und auch den Goodwill derjenigen, die da dabei sind. Also nicht umsonst heißt ein Kapitel eben auch Vertrauen. Und ja, und wenn das alles nicht so zusammenspielt, wie es sollte, dann führt es eben zu einem möglichen Scheitern.
Diese Texte, die Sie geschrieben haben, Herr Dauer, die haben was sehr Nachdenkliches, sehr Reflektiertes. Das sind mehr Essays über verschiedene Fragen, die sich stellen bei solchen extremen Unternehmungen wie solchen Expeditionen. Ihre Fotografien, Herr Fengler, haben die jetzt in Ihrer eigenen Wahrnehmung auch so etwas Nachdenkliches, Essayistisches?
Ich habe natürlich schon nach den Kapiteln dann auch gezielt die Fotos herausgesucht, die dazu zu passen. Also das Ganze ist aus einem Archiv von fast 60.000 Fotos. Sind diese Fotos jetzt herausgesucht.
Das war nicht einfach, kann ich mir vorstellen.
Nee, das nicht. Das da muss man schon gut abwägen. Und ja, daraus sind eigentlich ist diese Bildauswahl entstanden. Also da hätten sicherlich viel mehr Platz gefunden, aber das Tolle war, dass gerade Tom diese Kapitel, oder dass wir uns danach dann durchhangeln konnten für das Buch. Aha. Und das macht das Buch auch so spannend, und natürlich ja mit Toms super Texten ist das eigentlich ein sehr gelungenes Werk geworden, ja.
Ich würde mal gern von einem meiner Lieblingsbilder kurz erzählen. Das ist eine Aufnahme aus einer gigantischen Höhle. Also mir war vorher nicht klar, dass es so große Höhlen gibt in unserer Welt. Das ist eine Doppelseite, dieses Foto in Ihrem ja sowieso sehr großformatigen Band. Also die ganze Fläche, die man vor sich sieht, ist von diesem Foto ausgefüllt. Das ist eine irre hohe Wand in dieser Höhle oder ein Teil dieser Wand. Und da hängt ein sehr kleiner Mensch hängt frei vor dieser Wand an einem Seil in einem Lichtstrahl. Was erzählt Ihnen beiden dieses Bild, diese Fotografie?
Also das ist entstanden, das Foto im Oman, im Hatscha-Gebirge war das. Und zwar ist das eine der neun größten Höhlenkammer der Erde. Das ist die Majilis al-Jinn. Ich muss das jetzt auch selbst nachlesen. Mhm. Und da waren wir, der Stefan Glowacz mit seinem Team und der Chris Scharmer, auch halt einer der weltbesten Kletterer. Da sind wir in diese Höhle, durften wir dort rein und konnten aus dem Höhlengrund, konnte da der Chris Scharmer und Stefan Glowacz eine Erstbegehung einbohren und klettern. Und die Höhle oder die Höhlenkammer ist so groß, da passen, glaube ich, vier oder fünf Jumbo-Jets rein. Also einfach von Ausmaßen der Höhle. Mhm. Und dieses Foto, wo hier der Kletterer an dem Fixseil hängt, das ist ein Bergführer, Christian Schlesener, der hat mitgeholfen, um da auch für die Kameramänner und so die guten Positionen zu kriegen. Und der jümmert oder steigt an diesem Fixseil hoch zur Höhlendecke. Und diese Höhle hat drei Löcher oben auf der Oberfläche. Und da scheint jetzt hier dieser Sonnenstrahl scheint da durch. Und das ist dann immer tagsüber, dann ist der Schein gewandert.
Dann haben wir einen Eindruck von dem Bild. Und Herr Dauer, was sagt Ihnen dieses Bild jetzt? Was für Gedanken bringt das bei Ihnen an die Oberfläche?
Naja, Sie fragten den Klaus ja vorher, ob seine Bilder vielleicht auch was Essayistisches hätten. Und ich finde, das Bild drückt es eben sehr gut aus. Der Klaus schafft es mit seiner Bildsprache tatsächlich, das einzufangen, was der französische Fotograf Henri Cartier-Bresson, also ein Meister seines Fachs, den Moment décisif nannte, den entscheidenden Moment einer Tätigkeit. Und genau das macht dieses Bild. Also das Expeditionsgeschehen an sich, gerade in dieser Höhle im Oman, ist ja an Absurdität eigentlich nicht zu überbieten. Also man reist tausende Kilometer, seilt sich in ein Loch ein, um dann an einer neu geschaffenen Kletterroute wieder herauszuklettern. Das hat ja nichts Sinnvolles an und für sich. Aber dieses Bild drückt eben trotzdem aus, was da für eine Leidenschaft oder für eine Sehnsucht auch dahinter steckt, eben sowas einfach zu tun. Orte aufzusuchen, an die man sonst nicht käme. Warum macht man das? Einfach nur, weil man es kann vielleicht. Und man will aber gleichzeitig irgendwie auch wieder zurück ans Licht. Also man stellt sich einer Gefahr, einer Herausforderung, sucht aber gleichzeitig wieder einen Ausweg heraus. Und das wird eben versinnbildlicht hier durch diesen Lichtstrahl, der auf den Christian Schlesener fällt, wie er da wieder hochsteigt. Und ja, solche Gedanken evoziert dieses Bild dann bei mir.
Und das ganze Buch evoziert oder fördert ganz viele Gedanken heraus über diese Unternehmungen, Expedition Aufbruch ins Ungewisse, so heißt das Buch von Klaus Fengler und Tom Dauer. Im Knesebeck ist dieser großformatige Band erschienen. Haben Sie beide ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Und viel Glück auf den nächsten Expeditionen.
Straßenkritik.
Ja, mein Name ist Oliver Wünsche und ich lese gerade das Buch von James Nestor, Breath. Das heißt auch im Deutschen so, Breath, und es geht über die vergessene Kunst des Atems und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse des Atems. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass der Autor selbst ja sehr krank war und dann auf das große Geheimnis der Nasenatmung gekommen ist. Wirklich konsequent ausschließlich nur durch die Nase ein- und auszuatmen. Und ganz viele Menschen machen unterbewusst eine Mundatmung und das ist für ganz viele Krankheiten verantwortlich. Seitdem ich das Buch gelesen habe, total faszinierend, hat sich meine ganze Einstellung, gesamte Einstellung zur Atmung geändert. Es ist jedenfalls ein tolles Buch, total faszinierend, was den Blick auf eine der natürlichsten und wichtigsten Tätigkeiten lenkt. Und es hat einen hohen praktischen Wert. Ja, tolle Empfehlung.
Buch mit praktischem Wert empfiehlt Oliver Wünsche aus Hamburg, nämlich Breath, Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens von James Nestor, aus dem Amerikanischen übersetzt von Martin Bayer und erschienen im Piper Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was soll sich ein blinder, schwarzer Junge vorstellen unter Hautfarbe? Wie soll er verstehen, dass er anders sein soll als andere Jungen? Davon erzählt William Melvin Kelly in seinem Roman Ein Tropfen Geduld. Kelly war ein fast vergessener afroamerikanischer Autor. Seit 5 Jahren ungefähr wird er wiederentdeckt und jetzt wird er gefeiert. Die Zeitschrift The New Yorker nennt ihn einen vergessenen Giganten der amerikanischen Literatur. Unsere Redakteurin Dorothea Westphal hat diesen Roman gelesen. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Der Roman ist 1965 zum ersten Mal erschienen, also mitten in der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Von was für einem blinden Jungen erzählt denn da William Melvin Kelly?
Ja, der Roman beginnt, da ist Ludlow, so heißt der Ludlow Washington, 5 Jahre alt. Es sind die 1920er Jahre in den Südstaaten der USA und der Vater hat ihn gerade in ein Blindenheim für schwarze Jungen gegeben. Und hier erfährt Ludlow nun eine brutale Hackordnung, als einer der älteren Jungen ihn gleich zu seinem Sklaven erklärt. Und er lernt, dass schwarze Menschen anders als Weiße und Letztere angeblich mehr wert seien. Im Heim erlernt er auch ein Instrument, um später nicht vom Betteln leben zu müssen. Ein Blasinstrument, das allerdings nicht näher beschrieben wird. Und ein Bandleader erkennt sein Talent, kauft ihn frei und lässt ihn in einer heruntergekommenen Bar zunächst mal auftreten. Und sein eigener Stil, der sich bald herausbildet, macht ihn zu einem Geheimtipp. Eine berühmte New Yorker Jazzsängerin kann ihn abwerben, als er dann volljährig ist. Und sein Ruhm als Jazzmusiker wächst. Er geht später zu einer Big Band und gründet sogar eine eigene Gruppe.
Also er wird ein erfolgreicher Jazzmusiker. Welche Rolle spielt denn der Jazz für den Roman? Es gibt ja auch Romane, die von Jazz erzählen und tatsächlich versuchen, den Jazz in die Struktur, in die Sprache aufzunehmen.
Na, Kelly erzählt die Karriere von Ludlow in diesem wirklich sehr beeindruckenden Roman entlang der Erfolgsgeschichte des Jazz. Nämlich von den Big Bands, zu deren Musik man tanzte und dann später hin zu einer sehr komplexen Musik als Kunstform, der man in kleinen Clubs zuhörte. Und das Buch nimmt einen wirklich mit in die Welt dieser Jazz Clubs und Bars. Mitte der 60er Jahre, das hatten Sie erwähnt, das war ja auch der Beginn der Black Power Bewegung und des Black Arts Movements in den USA. Und der Jazz inspirierte einfach damals viele afroamerikanische Autorinnen und Autoren, eben weil er eine solche Erfolgsgeschichte war. Mhm. Man wollte keine Charaktere mehr schaffen, die sich allein durch Unterdrückung definierten. Das kann man in einem sehr interessanten Nachwort nachlesen. Und der Roman ist nun das faszinierende Porträt eines Jazzmusikers, der aber gar nicht dem Klischee eines Jazzmusikers entspricht. Also Alkohol oder Drogen sind für ihn überhaupt kein Thema. Und außerdem ist er blind. Er ist also in verschiedener Hinsicht ein Außenseiter, was sein besonderes Talent angeht, aber auch seine Hautfarbe. Und das hat mich wirklich fasziniert. Welche Vorstellungen von Hautfarbe hat eigentlich jemand, der von Geburt an blind ist? Und Ludlow muss das nach und nach dann, als er aus dem Heim endlich heraus ist, versuchen herauszufinden.
Ja, und was erlebt er damit? Als erfolgreicher Musiker hat er dann weniger Berührung mit dem Rassismus dieser Zeit? Oder wie ist das für ihn?
Na, vielleicht kann ich vorher noch mal was sagen zu der Figur des Ludlow. Denn die ist tatsächlich von Charlie Parker, dem Erfinder des Bebop, sowie von Thelonious Monk inspiriert. Das jedenfalls schreibt seine Frau in einer Nachbemerkung zur Entstehung des Romans. Man könnte auch an Dizzy Gillespie denken. Der war ja auch ein Wegbereiter von Bebop und Latin Jazz. Noch mal vielleicht zu der Frage, inwiefern der Jazz sich auch in der Sprache oder in der Form des Romans niederschlägt. Also der Roman besteht aus 6 Teilen, die durch fiktive Interviewpassagen eingeleitet werden. Und in einer davon bestreitet Ludlow, eben der Erfinder des Modern Jazz zu sein, obwohl manche ihn als solchen bezeichnen. Für ihn, so sagt er, sei Musik einfach nur eine Methode gewesen, um eben nicht mit einer Blechtasse auf der Straße zu landen. Mhm. Und dementsprechend lakonisch ist auch der Ton des Romans. Und was die Form angeht, ein Merkmal des Jazz, das ist ja die Improvisation oder die Variation bestimmter Motive. Man könnte hier Motive sehen in dem Roman, afroamerikanische Geschichte, eben Rassismus, auf den wir gleich kommen, oder die Erfolgsgeschichte des Jazz. Und die einzelnen Abschnitte aus Ludlows Lebens, die brechen auch kapitelweise dann immer ab. Also beispielsweise die Episode seines Aufwachsens im Heim, die ist dann gar nicht ausführlich weitererzählt, sondern setzt dann später wieder ein mit dem nächsten Kapitel. Es ist möglich, dass Kelly sich an ein Jazzstück beim Schreiben erinnert hat, aber wichtiger war ihm wohl eben, sich in das Blindsein einzuführen. Und das hat mich richtig beeindruckt, wie wunderbar er das macht. Ja.
Ich möchte doch stur sein und nochmal zu meiner Frage zurückkommen, wie er in dieser Rolle als erfolgreicher Musiker, wie er den Rassismus dieser Zeit erlebt.
Ja, natürlich. Also sein Erfolg und eine gewisse Naivität, die ihm auch eigen ist, aber auch seine Souveränität, die schützen ihn nicht vor Rassismus und Demütigung. So geht auch seine Beziehung zu einer weißen Frau in die Brüche, weil diese dann letztlich doch nicht zu ihm stehen kann. Und Ludlow reagiert auf diese Verletzung, indem er vor einem Auftritt sein Gesicht schwarz schminkt und statt zu spielen rassistische Witze erzählt. Und dies ist aber keine Parodie auf die sogenannten Minstrel-Shows, bei denen Weiße Schwarze ja parodiert haben, sondern einfach ein Akt schierer Verzweiflung. Er möchte herausfinden, was die Weißen von den Schwarzen eigentlich wollen. Und er fragt einen Kollegen und der antwortet, ja, sie wollen, dass wir das sind, wofür sie uns halten. Der Titel des Romans, Ein Tropfen Geduld, der bezieht sich übrigens nicht nur auf Ludlows beharrliches Üben, er streitet ja immer ab, dass seine Musik mit Genialität zu tun habe, sondern er entstammt einem Shakespeare-Zitat aus dem Stück Othello und meint die Geduld, die es für das mühsame Streben braucht, sich eben von dem Bild, das Weiße von Schwarzen haben, zu befreien.
Der Roman Ein Tropfen Geduld von William Melvin Kelly wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Katrin Ratzum, ist im Hoffmann und Campe Verlag erschienen. Besten Dank für die Besprechung an Dorothea Westphal. Von dem Schriftsteller Hans Fallada gibt es Neues zu hören. Fallada ist bekannt für Romane wie Kleiner Mann, was nun? Für Bücher, die direkt und genau auf das Leben der 20er und 30er Jahre schauen. Im Rebklamm Verlag ist im vergangenen Jahr ein Band mit wenig bekannten Texten von Fallada oder mit noch gar nicht veröffentlichten Texten erschienen. Warnung vor Büchern, Erzählungen und Berichte heißt der Band. Und Ausschnitte davon gibt es jetzt auch als Hörbuch. Da hat Georg Gruber für uns hineingehört.
Man muss Bücher schreiben, weil man sie schreiben muss.
So einfach ist das, denn für Hans Fallada sind nur die Bücher wichtig und relevant, die um ihrer selbst willen entstehen. Sein Credo:
Ich denke nie an meine Leser, wenn ich ein Buch schreibe.
Heißt es in Wie ich Schriftsteller wurde, einem seiner letzten Texte überhaupt, geschrieben wenige Wochen vor seinem Tod im Februar 1947.
Ich denke nur an das Buch, an seine Gestalten, an seine Schicksale. Wenn ich außer diesen Dingen an etwas denke, so denke ich sehr eigensüchtig an mich selbst. Ich hole mir das höchste Glück, das das Leben zu verschenken hat. Ich hole es in Brust und Herz. Ich schreibe.
Hans Fallada gibt hier tiefe Einblicke in seinen Schaffensprozess, wie in einem Schreibseminar. Der Text war auch ursprünglich eine Auftragsarbeit für seinen Sohn Uli, für den literarischen Club an dessen Schule.
Ich nehme mir nichts vor, aber plötzlich, während ich schreibe, taucht dieses oder jenes Erlebnis in mir auf. Aus alten Zeiten oder auch aus den jüngsten Tagen. Und ich sitze wieder in einem S-Bahn-Zug und der oder jener Mann sieht so oder so aus und spricht dies oder das. Und das muss ich nun schildern, dass es jeder sieht. Mein Hirn, mein ganzes Leben ist zu einer Speicherkammer geworden für etwas, das eines Tages geschrieben werden soll. Und ich weiß nicht, was der Speicher alles enthält. So groß ist er. Ich kann nicht in seine dunklen Winkel und Laden sehen, aber ich weiß, ich finde in ihm alles.
Ulrich Noethen spricht Falladas Texte so, als wären es seine eigenen. Er klingt dabei wie ein Mann, der auf ein bewegtes Leben zurückblickt. Abgeklärt, aber auch emotional, denn im Rückblick kommen die Gefühle wieder zutage, das Erstaunen und auch die Wut über Erlebtes und Erlittenes. Nach der Machtergreifung Hitlers wird Fallada denunziert, obwohl er sich aufs Land zurückgezogen hatte mit seiner Familie und sich dort sicher wähnte. Denunziert von den eigenen Vermietern, abgeholt von SA-Männern, die ihn am liebsten gleich im nächsten Wald erschießen würden.
Plötzlich verließen mich meine Nerven. Ich schrie ihm ins Gesicht: Sie werden mich nicht auf der Flucht erschießen. Wenn Sie sowas vorhaben, dann müssen Sie mich schon in Ihrem Wagen umbringen. Und wenn die Polster noch so zerfetzt sind, man wird es doch sehen.
Das Hörbuch enthält eine interessante Mischung. Autobiografische Erinnerungen, die allerdings nur Teile seines Lebens beleuchten, wie jenes Ostern mit der SA, und kürzere, manchmal fast skizzenartige Texte, einige davon bislang unveröffentlicht. Zeitdokumente wie das Porträt von Alfred Schmidt, einem Volksschullehrer und Marxist, der 1942 zum Tode verurteilt, im Gefängnis zum Dichter wurde.
Rund 180 Tage und Nächte lang musste er dann im Todeshaus in Plötzensee auf die Vollstreckung des Urteils warten. Am 5. April 1943, am Tage der Hinrichtung, war er eigentlich zum ersten Male davon überzeugt, dass er doch begnadigt worden sei. Man hatte ihm von 8 Jahren Zuchthaus gesprochen. An diesem Tage fiel sein Kopf.
Warnung vor Büchern, Erzählungen und Berichte zeigt Hans Fallada als genauen und mitfühlenden Beobachter der Zeitläufe. Ein Hörbuch, das neugierig macht, sich intensiver mit seiner Person und seinen Texten zu beschäftigen. Nach dem Krieg setzte er auf einen Neuanfang, in einer Rede gehalten im Dezember 1945.
Wir werden das neue Deutschland schaffen. Und ich für meinen Teil hoffe, dass ich noch den Tag erlebe, dass ein Enkelkind zu mir sagt: Hitler, wer war das? Ausgelöscht, vergessen, vorbei.
Hans Falladas Warnung vor Büchern, Erzählungen und Berichte. Die Hörbuchfassung ist bei Hörbuch Hamburg erschienen, gelesen von Ulrich Noethen.